Eine Gruppe junge, lustige Leute vertreibt sich Zeit mit Rätsel. Ein Mann sitzt eine Weile bei ihnen zu, hört interessant zu. Und dann in einem Moment, was gerade ein bisschen ruhiger ist, stellt er eine Frage und sagt, kann mir jemand von euch sagen, welches das längste Wort ist? Und dann ist eine heisse Diskussion, sie überlegen, sie diskutieren, nach einer Weile sagen sie, nein, du musst so uns sagen. Und dann sagt das längste Wort ist Ewigkeit. Und jetzt frage ich euch, welches ist das kürzeste Wort, hat er weiter gefragt. Dann haben sie wieder einen Moment überlegt und dann haben sie gesagt, ja, sag so, ich sage gerade. Und dann sagt das kürzeste Wort ist jetzt. Und Gott hat uns das Jetzt gegeben, zum Wählen, wo wir die Ewigkeit zubringen wollen. Das Jetzt haben wir, solange wir leben. Und die Zeit, in der können wir wählen, wo die Ewigkeit, eben das längste Wort, zugebracht wird. Wir werden jetzt miteinander weiterfahren im Nehemia. Wir haben jetzt das letzte Mal beim Kapitel 6, Vers 14 aufgehört. Und wir werden diesmal zwei Abschnitte anschauen. Vom 6. den Schluss ab Vers 15 bis 19 und vom 7. noch die ersten 5 Vers. Nehemia 6, 15 bis Kapitel 7, 5. Und die Mauer wurde am 25. des Monats Elul in 52 Tagen fertiggestellt. Und es geschah, als alle unsere Feinde es hörten, da fürchteten sich alle Nationen, die rings um uns her waren. Und unsere Feinde sanken sehr in ihren Augen, und sie erkannten, dass dies Werk von unserem Gott aus geschehen war. In denselben Tagen ließen auch einige der Edlen von Juda viele Briefe an Tobia abgehen, und solche von Tobia kamen an sie. Denn es gab viele in Juda, die sich mit ihm mit einem Eid verbunden hatten, denn er war der Schwiegersohn Schechanias, des Sohnes Arachs, und sein Sohn Johanan hatte die Tochter Meschulams, des Sohnes Berechias, zur Frau genommen. Auch sprachen sie vor mir seine guten Taten und unterbrachten ihm meine Worte. Und Tobia sandte Briefe, um mich in Furcht zu versetzen. Und es geschah, als die Mauer fertig gebaut war und ich die Torflügel eingesetzt hatte, wurden die Torhüter und die Sänger und die Leviten bestimmt. Dann übertrug ich den Oberbefehl über Jerusalem meinem Bruder Hanani und dem Burgobersten Hanania. Denn der galt als ein treuer Mann und als gottesfürchtig vor vielen anderen. Und ich sagte zu ihnen, die Tore Jerusalems sollen nicht eher geöffnet werden, als bis die Sonne heiß scheint. Und während sie noch am Himmel steht, soll man die Türflügel schließen, und dann verriegelt sie. Und man soll Wachen aus den Bewohnern Jerusalems aufstellen, den einen auf seiner Wache und den anderen vor seinem Haus. Die Stadt aber war nach allen Seiten hin weit ausgedehnt und groß, doch das Volk in ihr war spärlich und keine Häuser waren gebaut. Und mein Gott gab mir es ins Herz, und ich versammelte die Edlen und die Vorsteher des Volks, damit sie sich registrieren ließen, bis soweit. Vollendung von dieser Mauer, zu der Nehemia im Jahr 445 vor Christus zurückgegangen ist nach Jerusalem vom Schloss Susa aus, ungefähr 1400 Kilometer, die ist jetzt in einer Rekordzeit von 52 Tagen fertiggestellt worden. Wir lesen und wir haben von Nehemia gelesen, dass er und seine Leute die ganze Zeit nie aus den Kleidern gegangen sind. Also als Mann würde man sagen, das war eine rechte Militärübung, die sie da gemacht haben. Und da in der Bibel sehen wir dieses Werk, dass es von unserem Gott aus geschehen ist. Also menschlich gesprochen wäre das nicht möglich gewesen mit all diesen Widerständen, mit all diesen Anfindungen, mit all dem, was passiert ist. Jetzt, was für mich eindrücklich ist, und das ist bis heute so geblieben, überall, wo Gott die Hand drin hat, wo wir Gottes Wirken sehen, wo wir sehen, dass er etwas am Machen ist, führt das Menschen zur Entscheidung. Der Mensch muss sich in diesen Situationen immer wieder für oder gegen Gott entscheiden. Wir haben eingangs etwas vom schönen Sonntag gehört, von der Schöpfung, die jetzt wieder am Spreissen ist und so weiter. Das ist ein Wunder Gottes. Wenn wir rausgehen in die Natur raus, das Ganze anschauen, dann kommen wir auch zum Schluss, entweder müssen wir und dürfen wir sagen, das hat mein Vater gemacht, das hat unser Gott gemacht. Und sonst müssen wir irgendeine Alternative suchen, dass wir Gott ausschliessen können. Und da ist es im Grunde genommen das Gleiche gewesen. Also sein Volk hat gewusst, da hat die Hand Gottes drin gehabt. Und jetzt kommt für mich das Schöne, das Eindrückliche, was wir immer wieder erlebt haben in der Bibel, dass Gott nicht nur bei seinem Volk geschaffen und geschaut hat, sondern dass er ringsum all die Nationen auch im Auge hatte. Auch bei ihnen war er am Wirken gewesen. Und auch heute, wenn bei dir etwas passiert oder bei mir etwas passiert, hat Gott nicht nur uns zwei im Auge, sondern auch immer das ganze Umfeld, das er uns drin gestellt hat. Und da auch wieder, da haben wir gelesen, dass ringsum alle Nationen sich fürchteten vor dem Gott. Und der Respekt vor Israel ist gestiegen und der Respekt vor den Feinden ist gesunken. Das heisst, Gott hat mit seinem Handeln, dass er seine Arbeiter gebraucht hat, die Hände gestärkt hat, sie ermutigt hat, die Mauern fertig zu bauen, die Mauern zu bauen, hat er bei den Nationen ringsum auch seine Sachen bewirkt. Und das ist bis heute gleich geblieben. Die Widersacher Gottes machen sich jetzt auf und das Volk Gottes macht sich auch aus. Auf. Die Wege gehen immer weiter auseinander. Bei den Widersacher Gottes lesen wir, dass jetzt der Tobia sehr aktiv worden ist mit Briefschreiben. Der Tobia war der Verwalter, der vorher eingesetzt war über das Gebiet. Und jetzt hat ihm der Nehemia eigentlich die Stadt ein bisschen zu der Hand ausgenommen, aber im Auftrag vom König. Und jetzt verliert er seinen Einfluss, seinen Respekt, seine Macht. Und der Mensch lässt sich das in der Regel nicht ungesagt oder ohne zu reagieren passieren. Und darum tut jetzt der Tobia sehr aktiv werden mit Briefschreiben. Was in diesen Briefen steht, wissen wir nicht, aber wir können da sowieso den Finger abzählen. Er versucht all die, die mit ihm einen Bund gemacht haben, die versucht er jetzt für seine Sachen zu gewinnen. Er wird dort versuchen, den Nehemia schlecht zu machen, wie wir es im letzten Kapitel angeschaut haben. Er wird ihn verleumden, er wird ihn verdrecken, er versucht, eine Schlammschlacht zu machen. Jetzt, mir gefällt es, dass die Bibel über diese Thematik gar nicht weiter darauf eingeht. Es ist von Gottes Seite nicht nötig, das Gott zu eruieren oder ins Detail aufzuzeigen, weil wichtig ist für uns einfach, dass Gott bei den Finden, bei den Ländern ringsum, eine Angst geweckt hat. Und das darf Israel ermutigen, aber Israel weiss das im Moment noch nicht. Jetzt, der Tobia ist ja sehr weise, sehr clever vorgegangen. Wenn ich das jetzt einfach in die menschliche Ebene runterziehe, er selber hat eine Tochter geheiratet aus dem Volk Israel und sein Sohn hat er auch wieder eine Frau genommen aus Israel oder seine Tochter einen Mann aus Israel, so muss ich sagen. Das heisst, er ist doppelt verwandt gewesen ins Judengeschlecht hier. Unter das sind all die verträglichen, die Verbindungen zustande gekommen. Und da möchte ich einfach die Frage in den Raum stellen, haben sie den gleichen Glauben gehabt? Vom Tobia lesen wir, er war ein Ammoniter gewesen. Und das andere sind Juden gewesen. Und wenn wir zurückgehen bei den Ammonitern, woher dass sie kommen, so steht im 1. Mose vorne, dass sie von der jüngeren Tochter vom Lot, die mit dem Lot Kind gezeugt hat, dass das die Ammoniter gegeben haben. Und das sind von Anfang an immer Finden gewesen von Israel. Wir können ins Buch Richter gehen, wir können in andere Bücher gehen, in den Königen. Immer wieder sehen wir, wenn wir etwas von den Ammoniter lesen, sind sie Finden gewesen von Israel. Und Israel hat den Auftrag von Gottes Seite her im 5. Mose von Gott festgehalten, dass sie sich nie und nimmer mit dem Volk verbinden dürfen. Auf 10 Generationen nicht und in alle Ewigkeit nicht. Und jetzt lesen wir da, dass der Tobia eine doppelte Verwandtschaft ins Volk Israel gemacht hat. Was bewirkt das? Wir wissen das selber, denke ich, aus dem Leben heraus vielleicht in der heutigen Zeit, wie eine Verwandtschaft, das Band von der Verwandtschaft, es gibt nichts so Feines und es gibt aber auch nichts so Starkes wie das Band von der Liebe. Und die Verwandtschaft so über Kulturen hin, über einen anderen Glauben hin, das ist fatal. Das ist in der Regel sehr problematisch und sehr schwierig. Das ist mit Schwierigkeiten gepflastert. Und vor allem, weil da der Glaube völlig ein anderer ist. Die Ammoniter haben ihren Götzendienst gehabt, sie haben an ihre Götze geglaubt und die Israeliten, die Juden, theoretisch an den dreimal heiligen Gott. Jetzt ist es ein Problem und das schlägt jetzt da durch, das kommt da mehr und mehr zum Tragen. Weil sie da andere Verbindungen gemacht haben. Wenn ich das jetzt mit meinen Worten sage, und wir sind ja heute wieder in einer ähnlichen Situation. Es kommen sehr viele von aussen rein in unser Land rein. Und da ist jetzt auch die Frage, wie verhalten wir uns denen gegenüber? Da steht von den Juden, die mit dem Tobia Freundschaft geschlossen haben, Bünd geschlossen haben, die sind zum Nehemia gekommen und haben ihm nur Gutes gesagt über den Tobia. Auch an und für sich ist das kein schlechter Charakterzug, wenn man über den Nächsten nur gut sagt. Aber wenn der Nächste ein falscher Hund ist, oder wenn der Nächste etwas ist mit einem anderen Ziel, dann müssen wir bei der Wahrheit bleiben. Nicht auf einmal Zünd vertuschen, Zünden wegblenden und etwas, was die Bibel verbietet und Zünd nennt, auf einmal gutheissen wegen einem faulen Frieden. Und wenn wir das gleich machen, so müsst ihr es jetzt mit meinen Worten sagen, dann ist das der Anfang vom Selbstmord. Und das wollen wir nicht. Das haben sie da beim Volk Israel, hat das der Nehemia nicht wollen. Und das ist in der heutigen Zeit, denke ich, ist das gleich. Wir haben den Auftrag, das Evangelium weiterzugeben. Die anderen zu gewinnen mit dem Evangelium. Und der Nehemia hat den Auftrag auch immer wieder wahrgenommen. Jetzt ist zur damaligen Zeit und auch in der heutigen Zeit ist leider manches auf der Strecke geblieben. Wenn ich jetzt den Punkt angreife, politisch, gemeindemässig oder auch privat, so wenn wir uns fragen, wie sieht es bei mir aus? Ist es bei mir noch allein die Bibel, allein Jesus Christus, allein aus Gnade und allein der Glaube? Oder ist da manches anders dazugekommen und man hat irgendwie so ein Tohuwabohu, irgendeine bunte Mischung und man macht dort ein bisschen mit und dort ein bisschen mit und es ist nichts mehr klares. Wenn Theologie in diesen Punkten nicht mehr sauber und klar ist, ist das andere programmiert. Dann ist Moral, der moralische Abfall, der geht Hand in Hand. Und darum sehen wir das da drin, dass sie jetzt auf einmal auch im Moralischen in eine Ebene einrutschen, wo sie einfach noch auf der zwischenmenschlichen ganz beurteilen, menschlich beurteilen und so weitergehen. Paulus gibt uns diesbezüglich klare Anweisungen. Ich will da nur eine oder zwei Stellen lesen. Die erste ist im 2. Korinther 6, 14, wo er sagt, zieht nicht am fremden Joch mit den Ungläubigen. Denn was hat die Gerechtigkeit zu schaffen mit der Ungerechtigkeit? Was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Und dann im 1. Korinther 5, Vers 11 schreibt er, vielmehr habe ich euch geschrieben, ihr sollt nichts mit einem zu schaffen haben, der sich Bruder nennen lässt und ist ein Unzüchtiger oder Geiziger oder ein Götzendiener oder ein Läster, ein Trunkenbold oder ein Räuber. Mit so einem sollt ihr auch nicht essen. Klare Aussagen in der Bibel, einen klaren Maßstab, den er uns da weitergibt. Und jetzt lesen wir von den Juden, dass sie mit dem Tobia, mit diesen Kollegen Freundschaft geschlossen haben, gegenseitig verheiratet haben. Und jetzt versuchen das Ganze einem Nehemia noch so ein bisschen glaubhaft zu verkaufen und zu sagen, du bist stur, du bist eng, du bist festgefahren. Sie gehen da mit diesen, soll ich sagen, mit diesen Gedanken von der Separation, gehen sie nicht mehr mit. Sie haben längstens angefangen vermischen. Und da möge es Gott auch als Einzelne, als Familie und als Gemeinde immer wieder auch Klarheit und Weisheit geben, dass wir uns da nicht vom Trend von der Zeit mitziehen, sondern dass wir da in unserem Handeln und Wandeln klar bleiben. Wenn wir nachher zum 7. Kapitel gehen, so lesen wir dort sehr kurz eigentlich, wo die Mauer gebaut war, steht einfach, und ich die Torflügel eingesetzt hatte. Und ich will dort noch mal einen Moment stillstehen, bei den Torflügel einsetzen. Einerseits die Frage von den Tor. Wir haben die schon mal angeschaut miteinander im Zusammenhang, wo sie verbrennt und zerstört waren. Die Tor sind zum Mauern zutun, zum die Stadt abschliessen. Sie sind Symbol von der Sicherheit. Es kann nicht mehr einfach jemand ein und raus, das Ganze wird kontrolliert. Wenn man die Tür auftut, kann man schauen, wer reinkommt, und wenn sie zu sind, ist zu. Das Bild der Sicherheit. Aber auch die Rechtsprechung hat unter dem Tor stattgefunden, immer wieder. Und das ist da der gleiche Gedanke. Und in dem Moment, wo der Nehemia die Tor einsetzt, gibt er denen, die drin sind, wieder die Sicherheit, sagt aber auch, in Zukunft wird da wieder Recht gesprochen. Da macht nicht jeder, was er will. Sondern jetzt versuchen wir, die biblischen Prinzipien wieder aufzurichten. Wir versuchen, wieder eine Rechtsprechung herzustellen. Nehemia da. Jetzt will ich bei diesen Tor gleich noch geistlich, typologisch drei Gedanken weitergeben, die mir wichtig geworden sind oder wichtig sind. Und ich sage, das erste Tor ist für mich das Wort Gottes. 1. Petrus 1, 23. Darum, denn ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen, nämlich aus dem lebendigen Wort Gottes, das da bleibt. Wiedergeboren durchs Wort Gottes ist ganz eine wichtige Tür, um in die Stadt vom Frieden einzukommen. Jerusalem, Stadt des Friedens. Wer dort einwohnt, soll durch das Wort Gottes einkommen sein, wiedergeboren durchs Wort Gottes, dass das unsere Mitmenschen drumherum auch dürfen das so erkennen. Und damit sind nachher auch gewisse Prinzipien, gewisse Grundlagen und gewisse Grenzen gesteckt, die uns durchs Wort Gottes durchgegeben sind. Das zweite Tor, das ich hier erwähne, ist das von der Bescheidenheit. Hebräer 13, Vers 5. Seid nicht geldgierig und lasst euch genügen an dem, was da ist, denn der Herr hat gesagt, ich will dich nicht verlassen und nicht von dir weichen. Wir sind, wenn es nicht das reichste Land ist, sicher in einem der reichsten Länder, und wir sind in so einem grossen Wohlstand, dass wir eigentlich Gott gar nicht brauchen zum Leben. Wir können ihm fast ausklammern. Früher, oder wenn wir so einen Georg Müller die Geschichte lesen von anderen Missionaren, die haben täglich ums nötige Überleben gebetet. Dass sie etwas haben, um auf den Tisch zu stellen. Und wir können es einfach kaufen, irgend in den Laden nie, da kommt automatisch und so weiter. Und darum denke ich, ist das Gedanke von der Bescheidenheit bei uns schon angebracht. Dass wir uns das immer wieder bewusst sind und dass der Reichtum uns nicht zum Verhängnis wird. Wenn es empfindet, klingt, das reinzuschleusen in eine Stadt oder in eine Gemeinde, dass das auf einmal zentral wird, dann hat er ein Lichtspiel, das ist gemeint, zerstört die Kette auseinander. Und darum, wenn wir uns da bewahren, wir wollen die Tore einhängen und die zutun, dass der Frieden bewahrt bleiben kann. Und das dritte ist noch das vom Glauben und Gehorsam. Johannes 3, 36 steht, wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorsam ist, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt über ihn. Durch den Glauben als stellvertretender Opfer von Jesus Christus sind wir auch in die Stadt gekommen. Da haben wir ewiges Leben bekommen, haben wir Frieden bekommen. Wir wissen durch das, dass Jesus für meine, für deine Sünden zahlt hat, für unsere Schuld zahlt hat, dass er für das die Herrlichkeit beim Vater verlassen hat, als Kreuz von Golgatha gegangen ist und dort eine ewige Erlösung vollbracht hat. Er ist nachher begraben worden und am dritten Tag von seinem Vater auferweckt worden und ist jetzt zur Rechten Gottes, wo er uns vertreten und uns in dem Sinn die Hand anbieten. Und darum, wenn wir auch das Tor aufrichten, Torflügel einhängen. Und jetzt ist mir ein Anliegen, das ist ja nicht nur für uns, sondern wenn dann am Tag Tor geöffnet werden, dass auch all die einkommen, einfach merken, dass die zu der Stadt gehören, dass die drinnen sind, für die sind die drei Tore sehr wichtig. Es gibt noch manches anderes. Ich will jetzt da nicht weitergehen bei diesen Toren, sondern ich will jetzt noch zu den anderen Gedanken kommen. Es sind Sänger und Leviten bestimmt worden. Sänger haben in der Bibel, vor allem auch im Alten Testament, immer wieder sehr entscheidend mitgewirkt. Man sieht, auf der Seite Gottes ist das Lob, die er, seine Anbetung auch durchs Lied, das ist ihm wichtig gewesen. Wir haben manchen Lobpsalm, Psalm 103, lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Lobe den Herrn meine Seele und alles, was in mir ist, deinen heiligen Namen und so weiter. Da könnten wir jetzt manches aufzählen, wo wir aufgerufen sind, laut oder leislich, ihn zu loben. Und im Esra 2 haben wir gelesen, dass die zurückgekehrt sind, dass dort ein Chor war mit 200 Sängern. Der Cedric, das wäre für dich wahrscheinlich ein schönes Dirigieren. Ein Chor hättest mit 200 Sängern. Da käme dann ein Volumen, du, das, dann müsstest du dich fast heben am Steuern. So etwas Schönes. Und ich denke, das sind gute Stimmen gewesen, das sind kräftige Stimmen gewesen. Und so wollen wir auch immer wieder als Einzelne, als Familie, als Gemeinde ins Lob Gottes einstimmen. Und jetzt ist mir wichtig, dass wir es nicht so machen, wie es der Missionar Moody oder Evangelist Moody erlebt hat, als er einmal auf einen Besuch gegangen ist, bei einem noblen Herr in England vorbei. Und dann hat er dort, wo er am Tisch gesessen ist, ein Käfig gesehen beim Fenster zu mit einem wunderbaren Kanarienvogel drin. Und dann hat er den Vogel gerühmt und nachher sagt der Hausbesitzer dort, ja, das war früher ein wertvoller Vogel gewesen. Der hat manches können sagen und vor allem wunderschön pfeifen und singen. Leider habe ich den Alltag immer wieder aufs offene Fenster rausgehängt, dass er ein bisschen frische Luft hat. Und da sind die Spatzen an das Käfig herangekommen und haben mit ihm da zwitschert und gemacht. Und heute tut er nur noch mit Spatzen. Also er hat alles andere verloren. Und ich möchte einfach den Gedanken weitergeben. Wenn wir ins Lob Gottes einstimmen, ist es wichtig, dass wir uns immer wieder am richtigen Ort orientieren. Und sonst haben wir auch auf einmal nur noch ein Loblied, wie es die Spatzen haben um uns herum. Und das wäre schade, sondern dass wir auch dort bei den Sachen bleiben, die wir aus der Bibel und vom Herrn Jesus bekommen haben. Die andere Gruppe sind die Leviten. Die haben kein Erbteil in Israel. Zu ihnen hat Gott gesagt, ich bin euer Erbteil. Und da ist einfach auch wieder mein Wunsch und meine Frage. Ich denke, es ist wichtig, dass wir als Gläubige den Gedanken auch immer wieder im Hinterkopf haben. Dass unser Erbteil, das echte Erb, das, was bleibt, dass das im Himmel ist. Dass alles andere, was wir auf dieser Erde unten haben, dass das vergänglich ist und wird vergehen. Nicht, dass wir dem zu fest nachjagen. In einem älteren Städtchen mit ganz alten Häusern ist an einem Ort ein Schild gestanden, beim Eingang zu dort, und dort drauf ist gestanden, Werkstatt unten, Wohnung oben. Es war ein Schuhmacher gewesen, dass man einfach weiss, der hat seine Werkstatt unten und die Wohnung ist oben. Aber für mich hat das einen tieferen Sinn. Werkstatt unten und Wohnung oben. Wir sind jetzt noch in der Werkstatt. Jetzt sind wir noch am Arbeiten und wir wollen uns immer wieder bewusst sein, die Wohnung, unsere Wohnung, die ist oben. Die wollen wir uns nicht hier unten einrichten, wie wenn wir ewig hier unten sind. Wir dürfen eine schöne Wohnung haben, wir haben auch eine schöne Wohnung und sind Gott dankbar dafür. Aber wir wollen uns auf die hier oben freuen, auf die ewige Wohnung. Jetzt komme ich noch zu einem weiteren Punkt, und das ist ein bisschen das Thema von heute. Ich komme jetzt ein bisschen spät dazu, aber spielt keine Rolle. Und zwar von der Stabübergabe. Denn Nehemia tut jetzt da bereits etwas aufgleisen. Er ist gekommen, 52 Tage die Mauerbau durchgezogen, ziemlich stark, ziemlich führend, massiv geführt, klar geführt. Und jetzt fängt er da an, das Ganze delegieren. Jetzt können wir uns fragen, ist das der gute Moment? Hätte er jetzt nicht gescheiter noch ein bisschen der Chef geblieben und das Ganze noch in ruhigere Gewässer eingeführt und wenn dann alles wirklich stabil ist und gefestigt und dann die Fahne oder den Stab übergeben? Der Nehemia war ein Mann, der ist immer mit Gott in Verbindung gestanden. Und ich denke, auch da in dem Moment hat er nichts von sich aus gemacht. Er ist von Gott stillgestanden und hat von Gott den Hinweis bekommen, die Stabübergabe jetzt zu machen. Jetzt das Vertrauen zu schenken, die Verantwortung zu schenken und so weiter. Einfach das Ganze weitergeben. Und ich will da mir selber und uns immer wieder Mut machen. Nach der Geburt in der Wiege ist der Mensch auf dieser Erde eigentlich immer am Loslassen. Wir werden immer wieder Sachen loslassen. Am Anfang haben wir die Mutterbrust bekommen, dann kommt der Moment, wo die losgelassen wird. Und so weiter. Einfach eins ums andere gilt es loszulassen. Und je mehr wir ins Alter reinkommen, auch dort gibt es immer mehr Sachen loszulassen. Dass wir wie in Nehemia einfach stillstehen vor Gott, ihn fragen, wann, wo und wie. Und wenn er uns in diesen Punkten leiten, werden wir kein Geschirr verschlagen. Wie manchmal und wie schade ist es, wenn Brüder, die im Aufbau vom Reich Gottes mitgeholfen haben und Grosses bewegt haben und treu sind gewesen und im Alter haben sie Gnade nicht zum Loslassen und dann wird irgendwo noch Geschirr verschlagen. Weil sie das Vertrauen nicht mehr haben oder nicht haben zum Weitergeben. Und da gefällt es mir beim Nehemia auch Kriterien, die er aufzählt. Der Nehemia gibt uns zwei Kriterien. Und ich muss sagen, das ist nicht eine Latte, die ist himmelhoch, die keinen erreicht. Wenn wir weitergehen schauen, so ist der Jethro beim Mose, er hat Mose 5 Kriterien gegeben für die Brüder, die er mit einbinden soll. Und wenn ich ins Neue Testament gehe, zum Apostel Paulus, und er dort den Maßstab vom Ältesten beschreibe, sind noch mehr wieder 5 Kriterien. Jetzt, ich will das nicht auf die Seite wischen. Ich bin dankbar für die Hinweise. Aber mir gefällt das, dass der Nehemia einfach 2 Punkte aufgreift, und ich will bei denen bleiben jetzt, und sei ein treuer Mann und gottesfürchtig. Braucht's mehr? Treu und gottesfürchtig. Treu kann man auch übersetzen mit zuverlässig. Und da steht im Lukas 16, Vers 10, wer im Geringen treu ist, der ist auch im Grossen treu. Und wer im Geringsten unrecht ist, der ist auch im Grossen ungerecht. Und da wird jedes ermutigen, einfach das Naheliegende, das Kleine machen, was vor dir liegt. Ob jung, ob alt, wir wollen in dem, was uns Gott anvertraut hat, treu sein und er wird Grosses bewegen, er wird Grosses wirken. Beim Nehemia sind das die Wesenszüge, die Charaktereigenschaften, die er erwartet hat von denen, die mitschaffen. Warum übergeht das Ganze jetzt seinem Bruder am Hanani? Ja, das war da wahrscheinlich ein bisschen Väterli-Wirtschaft gewesen, oder was ist da Beziehung? Ich sehe es nicht so. Der Hanani war der gewesen, der die 1400 Kilometer zurückgelegt hat und zum Nehemia nach Susa gegangen ist und gesagt, mein Bruder, wir haben ein Problem in Jerusalem. Eigentlich müsstest du uns helfen. Wir kommen nicht mehr zu Schlag, du musst kommen. Das heisst, er hat den Weg bereits einmal hin und zurück gemacht, zum Hilfe zu holen. Das heisst, ihm ist es Herzensanliegen gewesen, dass Jerusalem wieder gebaut wird, dass dort etwas passiert. Das hat manchmal 1000 Mann in Jerusalem, die haben das gleiche Leid getragen, aber da wäre keinem in den Sinn gekommen, oder die sind zu faul gewesen, um den Weg unter die Füße zu nehmen. Die haben das einfach schlitteln und gehofft, dass irgendwann und irgendwo einen eingreift. Und der Hanani hat den Schritt unternommen, ist gegangen und an den richtigen Ort Hilfe holen. Und darum hat sein Bruder können sagen, das ist der richtige Mann. Der hat ein tiefes Herzensanliegen auch für die Zukunft. Treu, zuverlässig. Das zweite, der zweite Charaktermerkmal ist gottesfürchtig. Und da will ich einfach das Gegenstück sagen, Menschenfurcht. Entweder sind wir gottesfürchtig oder wir haben Menschenfurcht. Von einem sind wir geleitet in unserem Handeln, in unserem Wandeln. Und wenn es nicht von der Gottesfurcht ist, ist es von der Menschenfurcht. Da stehen wir vor Leuten still und schauen, wie es Thomas schon eingangs gesagt hat, gefällt es ihm, spricht es sich der oder passt es dem und so weiter. Und dann ist man auf einmal gekettet, man ist ein Knecht von den Menschen, weil man so viel Rücksicht muss nehmen. Und beim Nehemia lesen wir, dass er und auch die Seinigen von Gottesfurcht geprägt sind. Der John Wesley hat einmal gesagt, gebt mir 8 gottesfürchtige Männer, die die Sünde hassen, und ich werde in 40 Jahren die ganze Welt gewinnen. Jetzt, es ist nicht eine biblische Aussage, aber es ist eine tiefe Aussage. Denn mit 8 gottesfürchtigen Männern, die die Sünde hassen, mit denen kann man viel bewegen. Weil dort ist der Segen Gottes in vollem Mass getroffen. Und der John Wesley hat den Gedanken überbringen. Jetzt möchte ich noch kurz zu den Aufgaben kommen von diesen Verantwortlichen und von den Torhütern. Über die haben wir noch nie gesagt, die auch im ersten Vers vom 7. Kapitel erwähnt worden sind. Und er sagt da nachher im 3. Vers noch, wenn er die Wache sieht. Das heisst, er tut immer etwa 2 Wachen zusammenstellen. Der eine ist bei der Mauer, der ein bisschen patrouilliert, und der andere ist irgendwo bei einer Tür, bei einem Tor und tut dort warten. Und wenn der bei der Mauer etwas sieht, kann er Alarm schlagen und er weiss, es ist einer beim Tor und dann tut er Alarm weiterleiten. Und jetzt gefällt es mir, wenn er die beim Tor aufstellt. Er sagt dort, schon beim Bauen hat er so gesagt, jeder vor seinem Haus. Und jetzt bei der Wach wieder, jeder vor seinem Haus. Das heisst, und das tut mich jetzt auch korrigieren und bewahren, ich muss nicht zuerst bei meinem Bruder und beim Nachbar schauen, als Wächter, dass es dem gut stimmt. Ich muss bei meinem Haus schauen. Und wenn ich das ganz eins zu eins auf mich übertrage, auf meine Familie, dann heisst es, dann bin ich vor Gott verantwortlich als Mann, als Vater, was wird in meinem Haus konsumiert. Was kommt rein über die Medien, X-was, die Filmwelt, was kommt hier über Essen und Trinken und so weiter. Ich will nicht Lasten auflegen. Aber die Bibel gibt uns da eigentlich wieder einen klaren Hinweis. Jeder vor seinem Haus mit der Wach anfangen. Und wenn diese Aufgabe jeder wahrgenommen hat, ist eigentlich die Sicherheit gegeben und dann ist alles bewacht. Dann muss ich gar nicht mehr gross beim Nachbarn schauen. Dann kann ich ihn höchstens noch unterstützen. Und jetzt komme ich da noch zu einem anderen Punkt. Er gibt ihnen noch den Hinweis und sagt, sie sollen das Tor erst auftun, wenn die Sonne aufgegangen ist, also wenn die Sonne voll scheint. Und das Tor wieder zutun, wenn die Sonne noch am Scheinen ist. Also nicht bei der Nacht Tor auftun. Was will da so uns sagen als Gemeinde? Auch wir haben Türen in die Welt, die wir auftun wollen. Wir wollen die Leute um uns herum einladen, zu kommen unter das Wort. Aber das wollen wir auch nicht zur Nacht machen. Was machen wir zur Nacht? Schlafen sicher, das ist klar. Aber am Morgen, ich habe es bereits gehört, wie es der Herr Jesus so uns vorgemacht hat, im Markus 1, 35, und am Morgen, noch vor Tag, stand er auf und ging hinaus. Und er ging an eine einsame Stätte und betete dort. Der Herr Jesus hat den Tag so angefangen. Und an dem Ort, an dem stillen Ort, hat er Gott gefragt, wo soll ich heute wirken? Wo tue ich morgen wirken? Die Kontakte sind vorbereitet worden. Er hat im Gebet den ganzen Tag vorbereitet. Und dann ist er bereit gewesen, die Türen aufzutun und die Welt, wenn ich es jetzt so sage, plump, lacho. Und er ist von Gott geleitet gewesen, wie und wo handeln. Wo der Petrus ihm einmal nachgelaufen ist und gesagt, Jesus, die ganze Dinge sind schon zusammengekommen, sie suchen dich wieder, du musst kommen, sagt er, nein, ich habe den Auftrag nicht mehr da. Ich gehe in die nächste Stadt. Auch die braucht das Evangelium. Er hat das vom Vater in der Gegenwart Gottes gewusst. Und ich möchte uns alle als Einzelne und als Gemeinde ermutigen, dass wir das auch so machen. Dass wir den Tag in der Gegenwart Gottes anfangen und ihn fragen, was, wie, wo. Die Punkte leiten, dass er uns vorbereitet hat, dass wenn wir die Tür auftun, dass wir nicht unvorbereitet sind und nachher irgendwo Lapsus machen, sondern dass wir dürfen, so wie er es da auch sagt im vierten Vers, und mein Gott geht mir's ins Herz, was er soll machen. Das ist der Geist Gottes, das nachher kann sagen, was man soll machen. Wenn ich zum letzten Punkt, zum letzten Gedanken komme, die Wächter bei Nacht, das habe ich bereits erwähnt, wer wo und jetzt bei Nacht die Wächter, dass man auch dort steht. Wie manches kann vielleicht zur Nacht nicht schlafen. Ich habe das früher nicht gekannt. Ich bin todmüde ins Bett gelegen und meine Frau hat gesagt, manchmal regt es mich fast auf. Du bist nicht zwei Minuten im Bett und dann bist du tief weg. Und wenn ein Kind gekommen ist oder irgendetwas, hat sie gesagt, ich bin den Weg wach und rege mich auf, bis ich dich wach habe. Ich gehe lieber immer selber zu den Kindern. Ich habe nie ein Kind gehört. Ich habe immer das Gefühl gehabt, die haben alle tipptopp durchgeschlafen. Sehr schön gewesen. Ich habe tief geschlafen. Jetzt, das hat gewechselt. Ich habe jetzt schon manchmal Nacht gehabt, wo ich eine Stunde, zwei Stunden oder vielleicht auch noch länger nicht geschlafen habe. Was machen wir dann? Dann können wir doch die Zeit auch gut nutzen und können einen Kreis machen, eine kleine Weltreise ohne Flüger. Wir können da anfangen, einmal die Runde machen und dann gehen wir ein bisschen weiter nach Österreich, wir gehen nach Frankreich, wir gehen an die andere Seite der Erde und so weiter. Und die wir kennen oder die uns Gott aufs Herz legt, ihm vor den Gnadenthron bringen, den Gebetsdienst. Und dann haben wir die Nacht sinnvoll gewirkt und Frucht gewirkt und Segen gewirkt. Einfach der Gedanke, den ich euch mitgeben möchte, auch in dem Zusammenhang mit dem Wächter, ist im Markus 13, 37, was ich euch aber sage, das ist wieder eine Aussage vom Herr Jesus, und dann sagt er da, das sage ich allen. Also nicht nur einem kleinen Grüppli, das sage ich allen, und dann kommt ein Wort, wachet. Und der Apostel Paulus greift den Gedanken auf und sagt, wachet, steht fest im Glauben, seid mutig und seid stark. Und so wollen wir auch in die neue Woche, die vor uns liegt, und Gott möge da die Kontakte segnen, die wir haben, Gespräche lenken und uns einfach ein Wegweiser, ein Zeugnis lassen zu seiner Nähe, zur Verherrlichung von seinem Namen, dass sein Reich bauen wird. Wir beten noch. Herr Jesus, ganz herzlichen Dank, dass du die Herrlichkeit beim Vater verlässt, dass du Mensch geworden bist und dass du mich, dass du uns alle, die wir da sind, dem Morgen auch erlöst hast, dass er keins in die ewige Verdammnis muss gehen, sondern dass, wenn wir dieses Lösungswerk annehmen, das Opfer, das du gebracht hast, annehmen, dass wir das ewige Leben überkommen und dass wir die Ewigkeit einmal bei dir dürfen zubringen. Danke dir auch für das schöne Beispiel und Vorbild, das wir im Nehemia haben. Wenn er den Weg gegangen ist, wenn er seine Aufgabe gemacht hat und nachher, wenn er aber auch die Aufgabe delegiert hat, wenn er es weitergegeben hat. Wenn er sich nicht an Macht oder an Ehre oder an Sachen festklammert hat. Danke dir für das Vorbild. Und danke, dass du jetzt auch an unsere Wege dann nachher wieder auseinandergehen und wir in die neue Woche gehen. Dass du jedes begleitest, bewahrst, segnest und lässt zum Segen sein noch für viele andere. Dass wir auch als Ort da, an dem Ort, dürfen das Licht sein in einer dunklen Welt. Amen.